Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Die KI sollte man auch im Theater besser nicht sich selbst überlassen. Auch deshalb entsteht jetzt Deutschlands erstes Kompetenznetzwerk zu KI in den Künsten. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich gleich mit Markus Lobbes von der Akademie für Theater und Digitalität. Außerdem berichten wir von einer Diskussion beim Brecht-Festival in Augsburg. TheatermacherInnen sprachen dort über die Situation im Iran. Der KI gehört wahrscheinlich die Zukunft. Und für die will man jetzt überall natürlich vorsorgen, zum Beispiel mit K3. Das Kürzel steht für KI, Kunst und Kultur. Und so heißt ein neues Kompetenznetzwerk, das seit dem 1. März in Nordrhein-Westfalen 23 Institutionen aus Kultur, Hochschulen und Kulturpolitik zusammenschließt, um die künstlerische Kompetenz in Sachen künstlicher Intelligenz langfristig zu stärken. Gefördert wird K3 vom Land NRW für die nächsten knapp 3 Jahre mit 2 Millionen Euro. Und im Netzwerk vertreten sind große Player wie die Folkwang-Universität, die Hochschule für Musik und Tanz Köln, die Kunstakademie Düsseldorf und federführend als Sitz der Geschäftsstelle die Akademie für Theater und Digitalität am Theater Dortmund. Deren Intendant ist Markus Lobbes und jetzt am Telefon. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Ja, ein bundesweit einzigartiges Netzwerk der künstlerischen Kompetenzförderung in Sachen KI. Welche Bedeutung hat das? Welche Lücke wird damit jetzt geschlossen?
Grundsätzlich geht es darum, dass wir möglichst viele Künstlerinnen und Künstler in Nordrhein-Westfalen erreichen, die sich zurzeit der Frage gegenüberstehen, was ist KI eigentlich, was mache ich damit, betrifft das meine Arbeit? Und natürlich darum geht es, wie kann ich lernen, damit umzugehen? Was sind Bedingungen, unter denen heutzutage noch gearbeitet wird oder in der Zukunft gearbeitet werden wird?
Ja, ums Lernen geht es ganz offensichtlich. Es gibt 3 Hauptprogramme bei K3, ein Weiterbildungsangebot, eine mehrmonatige KI-Akademie und dann auch Residenzen für ausgewählte KünstlerInnen. Kann man das sich entsprechend vorstellen als Angebote für KI-Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis?
Exakt, das ist der Fall. Also wir wollen natürlich erstmal in der Breite agieren. Wir adressieren da circa 10.000 bis 15.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen in dem Förderzeitraum. Aber wer dann weiter und in die Tiefe gehen möchte, einsteigen möchte, der kann sich über so eine KI-Akademie-Struktur dann nicht nur online, so ist das Breitenprogramm gedacht, sondern in der Verbindung von online und an analogen Kopräsenzorten informieren und auch was lernen und was entwickeln. Die Residenzen gehen richtig in den Exzellenzbereich, in dem wir mit der Akademie hier auch in Dortmund eine ganze Menge Erfahrung haben und sind dann 5-monatige Forschungsstipendien, die on-site ausgeführt werden.
Sie haben selber mal von KI als einem kooperativen Tool für das Theater gesprochen. Kann man denn ganz grob sagen, was in der künstlerischen Forschung derjenigen, die sich vielleicht auch schon länger mit dem Komplex KI und Theater beschäftigen, gerade so die vorherrschenden Fragen und Themen sind?
Das ist wahnsinnig schwierig, weil wir es mit einem sehr beweglichen Feld zu tun haben. Also ich gucke auch zum Teil auf Interviews, die ich vor 2 Jahren gegeben habe und kratze mich verwundert am Kopf, aber es geht wirklich rasant schnell. Also eine Entwicklung, die früher 20 Jahre gedauert hat, geht heute in 2 Jahren locker über die Bühne. Und ich glaube, die drängendste Frage ist, wo behalten wir unsere ganz normalen künstlerischen Arbeitsprozesse, weil die sollen ja nicht in Frage gestellt werden. Wo arbeite ich mit neuer Technologie? Das ist im Theater seit 2000 Jahren eine große Fragestellung. Und wie gehe ich mit so einem Feld um, in dem plötzlich generative Prozesse einen Anschein zumindest an Kreativität haben? Und was bedeutet das für meine Arbeit? Was für neue künstlerische Formate kann ich damit entwickeln? Das geht zum Teil Auslesen von Daten von Publikum, um Dinge auf einer Bühne zu generieren. Das geht natürlich um diese ganzen Prozesse, bei denen man Wort oder Töne zu Bild macht oder umgekehrt. Es geht aber auch zum Teil um eine Arbeitserleichterung. Und wir hatten in den letzten Jahren in Graz ein Projekt Maschinengespräche, bei dem wir den Spieß mal umgedreht haben und plötzlich war nicht mehr die Maschine das Tool für die Menschen, sondern die Menschen das Tool für die Maschine. Also auch das sind Fragestellungen, was kommt uns in der Zukunft entgegen, was direkt einen Impact auf uns hat.
Ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt Nordrhein-Westfalen als Bundesland ein Kompetenznetzwerk für KI in der Kultur aufbaut, Geht es dabei nicht auch ein Stück weit um die Frage, wie viel Kontrolle die öffentliche Hand über diese Technologie haben sollte oder auch haben muss? Weil die meisten KI-Anwender verlassen sich ja aktuell weiterhin komplett auf die Plattformen der privaten, meistens amerikanischen Tech-Giganten.
Ja, dass wir eben gucken, wie wir aus dieser Tech-Giganten-Blase rauskommen. Da gibt es ja eine Menge Bestrebungen, jetzt nicht nur in NRW, sondern auch in Deutschland und Europa. Was bedeutet eine Datensouveränität? Wirklich eine Hoheit über das, was da passiert, auch ein Deutungsspielraum zu haben. Die Tech-Giganten sind nicht an Diskursverfahren interessiert. Also wie gehen wir wirklich damit um? Was sind auch Gefahren? Das muss ganz klar benannt werden. Also wir gehen da auch nicht blauäugig rein und sagen, wenn ihr das nutzt, wird die Welt besser, sondern da gibt es immer auch natürlich Lücken drin im System. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass das vom Land gefördert wird, weil sonst geht jeder alleine los, jede Institution alleine los, jede Person alleine los. Und da kommt man nicht gegen das an, was weltweit schon unterwegs ist.
Sie haben selber zum Start des Netzwerks gesagt, KI in den Künsten sei kein kurzfristiger Trend. Manchmal sieht es ja auf den Bühnen noch teilweise ein bisschen so aus gerade, sondern eine langfristige kulturpolitische Aufgabe. Ist diese spielerische Erprobungsphase jetzt wirklich so langsam vorbei und wir müssen diesen wirklich tiefgreifenden Veränderungen uns stellen, die mit KI auf die Künste, auch auf das Theater eben zukommen?
Ich denke ja. Also zum einen sollten wir in der Kunst das Spielerische nie verlieren und da macht es KI uns auch gerade einfach, weil es sich so rasant entwickelt. Auf der anderen Seite haben wir auch gelernt, mit anderen Medien, sei es Licht, sei es Video, sei es Bühnentechnologie an sich, so umzugehen, dass wir über den ersten Impuls, was kann man denn alles damit machen, sich auch mal die Frage gestellt hat, was können wir denn künstlerisch Sinnvolles damit machen? Und wir hier in der Akademie gehen grundsätzlich immer erstmal von dramaturgischen Fragestellungen aus. Ist das, was ich künstlerisch machen möchte, überhaupt geeignet, um mit einer Technologie zu arbeiten? Oder brauche ich vielleicht ganz dringend eine Technologie, um mich künstlerisch ausdrücken zu können? Das wird sich verstetigen, das wird selbstverständlicher werden, das wird auch auf den Bühnen konsistenter aussehen. Und das geht aber nicht von heute auf morgen.
Wenn wir nicht auf morgen gucken, sondern vielleicht 10 Jahre. Das heißt ja auch von Ihnen unter anderem, dass KI unser Verständnis von Öffentlichkeit und kulturellen Institutionen ganz neu verhandeln wird. Wenn man wirklich mal auf 10 Jahre vorausblickt, wie könnte denn ein Theater aussehen, das ganz selbstverständlich mit KI arbeitet?
Prognosen die Zukunft betreffend. Ja, die sind schwierig. Das weiß ich in der Tat nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe das dann doch in den kleineren Schritten. Also wenn wir gucken, was Bayreuth dieses Jahr versucht mit dem Ring des Nibelungen, ein komplett live gepromptete 14, 15 Stunden Wagner auf die Bühne zu bringen, bei der die Bildwelt pro Abend neu errechnet wird, dann denke ich, das klingt schon wie Zukunftsmusik und was darüber hinaus passieren kann, bin ich einfach sehr gespannt.
Das findet ja in Bayreuth auch unter Ihrer Anleitung statt, muss man dazu sagen.
Sollte jetzt keine Eigenwerbung sein. Ich finde es sehr erstaunlich, dass so ein Ort, der sich doch in der Außendarstellung eher traditionell versteht oder auch wahrgenommen wird, seit den 50er Jahren sich auch als Werkstatt definiert und dieses zusammenkommt. Christian Thielemann dirigiert und trotzdem arbeiten wir mit KI, ist eben kein Widerspruch, sondern ist ein Zusammengang, der mich sehr freut.
Dann behalten wir am besten erstmal die mittelfristige Zukunft im Blick und um die kümmert sich jetzt unter anderem das Kompetenznetzwerk K3 KI Kunst Kultur im Land NRW, gefördert bis Ende 2028 zunächst einmal. Und darüber gesprochen habe ich mit dem Intendanten der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund, Markus Lobbes. Ich danke sehr.
Vielen Dank.
Übers Theater zu sprechen, während anderswo Bomben fallen, das fühlt sich manchmal irgendwie falsch an. Aber was sollte man stattdessen tun? Beim Brecht-Festival in Augsburg, das seit dieser Ausgabe unter der Leitung von Sahar Rahimi und Marc Schröppel steht, hat man sich entschieden, kurzfristig noch ein Gespräch ins Programm zu nehmen über die gegenwärtige Situation im Iran. Zwischen den Massakern bei der Niederschlagung der Proteste und dem neuen Krieg. Wie reagieren KünstlerInnen und Theaterschaffende? Darum ging es am Donnerstag bei dem Gespräch unter dem Titel »Wo bist du, Seper?« Was der bedeutet und worüber gesprochen wurde, Michael Watzke war für uns dabei.
Someone should save us.
Jemand sollte uns retten, sagt die iranische Theaterdramaturgin Azadeh Ganji.
Someone should save us from this brutality. This is inhuman. What could we do when we are only humans?
Wer rettet die Menschen im Iran vor der unmenschlichen Brutalität des Regimes und des täglichen Bombenhagels, Es gibt keine Antwort auf diese Frage, auch nicht in der Diskussionsrunde auf dem Brecht-Festival in Augsburg. Aber Azadeh Ganji gelingt es, andere Fragen zu beantworten, zum Beispiel die nach den Freudentänzen in Teheran, die nach der Tötung Ayatollah Khameneis in einigen YouTube-Videos zu sehen waren.
I would like you to know, you see all these dances, you see all these kind of expressions. You should know they are not happening in freedom.
Diese spontanen Ausdrücke der Freude über den Tod des Unterdrückers, so die Künstlerin, fänden nicht in Freiheit statt. Im Iran herrsche noch immer ein Überwachungsstaat, der jede Meinungsäußerung, auch jeden künstlerischen Ausdruck, registriere und bestrafe.
There are always people who surveil them. There are always calls that they receive. There are always people who come to their houses. There have been members of the family being arrested. To actually control the family, not to speak up.
Wo bist du, Sepher? Der Titel des Gesprächsabends im Festivalzentrum Karo 10 in Augsburg weist auf ein Video hin, das in exiliranischen Kreisen virale Aufmerksamkeit fand. Ein Vater in Teheran ruft in einer Leichenhalle unter Tränen nach seinem Sohn Sepher, den das Regime bei der Freiheitsdemonstration ermordete. Das Festivalpublikum in Augsburg erfährt von einem weiteren ermordeten Sepher, dem Cousin der Kunstprofessorin Azadeh Ganji.
Sepher, my cousin, who was like a dear little brother to me, he was only 32 years old and he was killed very brutally.
Ihr Cousin Sepher, der wie ein Bruder für Azadeh gewesen sei, wurde nur 32 Jahre alt, bevor das islamistische Regime ihn brutal ermordete. Die Zahl der Morde gehe in die Zehntausende und nur die wenigsten würden überhaupt einer Öffentlichkeit bekannt, so Ganji.
I have the possibility to sit here and say I lost a cousin and his name was Sepher, and Sepher means a sky and he was such a beautiful, kind person.
Sepher heißt Himmel in Farsi. Der Himmel über dem Iran ist derzeit voller Bomben und Feuer. Könnten die Luftangriffe der israelischen und US-amerikanischen Streitkräfte den iranischen Regimegegnern helfen? Ist das überhaupt das Ziel von Trump und Netanyahu? Der deutsch-iranische Filmemacher Aydin Alinejad hat einen Wunsch.
Ich hoffe, dass das Regime fällt, mit möglichst wenig Kollateralschaden. Einen sehr, sehr großen Wunsch habe ich, dass die Leute sich gegenseitig vergeben.
Was können Künstler in der europäischen Diaspora tun? Welche Macht, welche Kraft besitzen Kunst und Theater im Kampf um die Zukunft des Landes? Azadeh Ganji sagt, Kunst sei in der iranischen Gesellschaft schon immer ein Mittel des Widerstandes und des Ringens um Freiheit gewesen, seit Jahrhunderten.
What I see right now in the Iranian society is people are using art to express their feelings and to ask for freedom. And I think this is what art can do. Art is a tool of resistance, of course, and Iranians know it very well and they know it for centuries.
Die beiden Künstler Azadeh Ganji und Aydin Alinejad eröffnen dem Augsburger Festivalpublikum einen Blickwinkel auf den Krieg im Nahen Osten, der abseits der klassischen geopolitischen Expertenrunden liegt. Eine wertvolle Perspektive. Schade, dass die dritte Podiumsteilnehmerin, die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi, hauptsächlich Plattitüden und Klischees beisteuert. Etwa die unbelegte Behauptung, die Iraner gingen nicht mehr in Moscheen.
Fakt ist auf jeden Fall, dass die Moscheen im Land leer sind. Die Leute gehen nicht in Moscheen, die sind komplett vereinsamt. Also es sind offensichtlich Muslime in diesem Land, ich glaube, die bleiben auch so.
Sahebi, die sich als eine der führenden Iran-Expertinnen in Deutschland sieht, hat das Land zuletzt vor 28 Jahren besucht. Auf dem Podium in Augsburg kritisiert sie in harschen Worten Journalistenkollegen, die derzeit als Kriegsreporter unter Lebensgefahr aus dem Iran berichten.
Jetzt haben sie wieder diesen schrecklichen CNN-Journalisten Fred Pleitgen reingebracht, der sich hinsetzt und einfach alles wiederholt, was sie ihm sagen, und dass CNN sich auch nicht fragt, warum lassen sie den eigentlich mal rein?
Fragt die Autorin Gilda Sahebi, deren Buch »Verbinden statt Spalten« im Foyer des Brecht-Zentrums auslag. Da sind es doch eher die Perspektiven der Künstler, die nachhallen, getreu dem Satz von Bertolt Brecht, mit dem der Abend überschrieben war. In den finsteren Zeiten wird da auch gesungen werden? Da wird auch gesungen werden von den finsteren Zeiten.
Michael Watzke über die Diskussionsveranstaltung Wo bist du, Sepher, Iran zwischen Massaker und Krieg beim Brecht-Festival Augsburg. Das Festival läuft noch bis morgen Abend.
Die geniale Stelle.
Shelley Kupferberg ist Journalistin und Autorin und gerade läuft ihr viel gelobter Roman Isidor, ein jüdisches Leben, am Wiener Burgtheater in einer Inszenierung von Philipp Stölzel. Und Burgtheater ist auch ein gutes Stichwort für Shelley Kupferbergs geniale Stelle.
Meine geniale Stelle ist Birgit Minichmeier in Jelineks Burgtheater, am Burgtheater. Die Inszenierung ist von Milo Rau. Die SpielerInnen sind allesamt wirklich fantastisch, ob Caroline Peters oder Itai Tiran und wie sie alle heißen. Aber was ich besonders genial und großartig fand, Birgit Minichmeier als Paula Wessely. Sie hat eine Art Fantasiesprache sich ausgedacht, um diese Rolle zu spielen. Und die ist so übertrieben, diese Fantasiesprache, und so genial und saukomisch überformt. Irritierend. Im ersten Augenblick versteht man tatsächlich nichts. Man muss sich so ein bisschen reinhören, bis man versteht. Man muss auch nicht alles verstehen, sondern es ist eher diese Art und Weise. Und dazu kommt dann auch noch so eine überformte Gestik. Also alles ist viel zu viel und viel zu dramatisch. Aber man kommt ganz schnell auf den Trichter, dass man ja so eine Art von Melodieführung und Sprache hatte im alten Theater vor dem Zweiten Weltkrieg im deutschsprachigen. Das war ja so eine ganz eigene blecherne Sprache noch vor der Zeit der Mikrofonie. Da musste man teilweise für die Radioübertragung sehr überdeutlich sprechen. Und diesen Singsang hat sie quasi adaptiert und daraus was ganz Eigenes gemacht. Und auf die Inhalte kommt es da eigentlich weniger an, als eben auf diese Art und Weise, diese übergroße Geste. Zum Niederknien.
Die Autorin und Journalistin Shelley Kupferberg über Birgit Minichmeier in Burgtheater von Elfriede Jelinek. Ein unvergesslicher Auftritt. Und vor 2 Wochen, da war Shelley Kupferberg hier zu Gast in Rang 1. Das Gespräch über die Bühnenadaption ihres Romans Isidor gibt es wie alle Beiträge unserer Sendung natürlich weiterhin online unter deutschlandfunkkultur.de.